Deutschlandfunk Interview.
Schauen wir noch einmal auf die Ukraine mit der Fragestellung der Strategie, die im Augenblick die US-Regierung, die Biden-Administration hier verfolgt, aber auch die Bundesregierung. Wir können das tun mit dem amerikanischen Politikwissenschaftler Jackson Janes, der sich derzeit in Deutschland aufhält. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Beginnen wir vielleicht mal mit dem NATO-Gipfel nochmal vergangene Woche. Wir haben es diese Woche schon kurz skizziert. Eine stärkere Formulierung mit Blick an die Ukraine, eine Einladung, ist ja verhindert, vermieden worden. Und wie dann relativ schnell klar wurde, es war vor allen Dingen die US-Regierung, aber auch die deutsche Bundesregierung, die sich in dieser Hinsicht stark gemacht haben. Mal etwas allgemeiner gefragt, was treibt die beiden Regierungen im Augenblick an in ihrer Ukraine-Politik?
Ich glaube, an sich Konsens. Konsens was, was er eigentlich dann mitgebracht hat nach Vilnius. Es war von vornherein klar, glaube ich, dass die Einladung für NATO nicht in Frage käme, momentan, so wie die laut der Anfrage. Ich glaube, es ist mehr oder weniger das Konsens über die weitere Lieferung an Munitionen, alle mögliche Art in der nächsten Zeit und dann erstmal die NATO überhaupt in Frage kommt.
Wie entscheidend sind da im Augenblick innenpolitische Überlegungen in den USA? Also auch die Sorge, dass die hohen finanziellen und militärischen Aufwendungen für die Ukraine vielleicht mittelfristig an Unterstützung verlieren könnten in der amerikanischen Bevölkerung, aber eben auch bei den Republikanern im Kongress?
Noch nicht. Also wir haben ja gerade ein Verteidigungsetat verabschiedet in dem Haus und jetzt geht das in den Senat. Das war ein gewisses Alarmsignal, das sehr viele Leute in Frage gestellt haben, ob wir so viel Geld an Ukraine überliefern sollten. Aber ich glaube, in dem Senat ist das abgesichert. Insofern ist das momentan eine Frage, wie wird das dann weitergehen. Aber momentan sehe ich nicht die Gefahr, zumindest in der Amtszeit von Joe Biden.
Das heißt, die Sorge, die die USA da vor allen Dingen umtreibt, wie auch die deutsche Bundesregierung, ist, dass durch eine stärkere Formulierung die Wahrscheinlichkeit gestiegen wäre, dass die NATO sich direkt in den Krieg hineinziehen lassen würde?
Genau, das war eigentlich dann immer das Problem bei Biden. Er hat sogar von einem dritten Weltkrieg gewarnt. Und insofern wollte er das damit vermeiden. Aber nach wie vor diese Garantien, diese Sicherheitsgarantien, nochmal unterstreichen. Insofern ist das eigentlich die gemeinsame Nenner, die es gesucht hat und mit Deutschland offensichtlich erreicht hat.
Ja, Sicherheitsberater Jack Sullivan hat ja in Vilnius so ein bisschen, sagen Beobachter, die vermeintliche Alternative aufgemacht. Ein sofortiger NATO-Beitritt hätte sozusagen den Kriegseintritt bedeutet. Andere sagen, darum war es gar nicht gegangen, sondern einfach einen klareren Weg und Zeitplan für den Beitritt der Ukraine aufzuzeigen. Wie wird das diskutiert im Augenblick in den USA?
Ja, also das war auch dann der Fall, dass wir viele Leute gesagt haben, es geht nicht darum, dass man unmittelbar einen NATO-Beitritt dann erwarten kann, sondern das war ein Signal an Ukraine. Biden wollte eigentlich ja meiner Meinung nach ein Signal an die gesamte NATO schicken und sagen, wir brauchen das noch nicht dann durchzuziehen, weil die brauchen momentan Munitionen und die brauchen Hilfe. NATO kann später kommen. So wird das diskutiert in Amerika. Ich glaube nicht, dass das Problem gelöst ist damit, dann, wie gesagt, das kommt jetzt mal in den nächsten 15 Monaten eine Wahl dazu und wir werden sehen, wie das dann ausgeht danach. Aber ich sage es nochmal, solange die Amtszeit von Joe Biden dauert, ist dann die Sicherung von Unterstützung noch gegeben.
Ja, Sie haben gerade auch gesagt, dass sozusagen diese Befürchtung im Augenblick bei den jetzigen Entscheidungen nicht eine so große Rolle spielt. Als wie stark muss man denn im Augenblick das Lager bei den Republikanern etwa einschätzen, dass tatsächlich sich Russland freundlich gibt und da möglicherweise eben auch solche Art von Gesetzen, von Abstimmungen im Kongress blockieren wird?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, was eben sagte ich mal vorhin, diese Verteidigungsetat-Auseinandersetzung war ein Symbol dafür, dass eine Nische von Republikanern noch laut sind mit der Frage, wie können wir das weitergehen? Wissen Sie, der Schatten von Afghanistan hängt eigentlich auch über all das, was da besprochen wird. Insofern, ich glaube, es ist jetzt momentan die Frage, kann wir nach wie vor davon ausgehen, dass die Europäer hier mehr übernehmen können, um genau diese Entlastung bzw. die sogenannten Burden Shifting erreicht. Weil das hilft auch dann in Amerika, die Anerkennung und nach wie vor die weitere Unterstützung von Ukraine zu gewährleisten.
Ist das das eigentliche Ziel, dass man eigentlich die Europäer dazu bringen möchte, da sozusagen mehr zu tun und einen Teil dessen, was die USA bisher geleistet haben, dazu übernehmen?
Das war es immer. Das war es immer. Und ich glaube, das wird dann steigen. Und ich glaube, es ist jetzt eine Chance für die Europäer, das irgendwie zu beweisen. Es gibt ja sowas, es gibt ja Werkzeuge, die man benutzen könnte. Die Joint Expeditionary Force wurde neulich erwähnt in einem klugen Beitrag. Also insofern, es gibt ja Möglichkeiten. Die Frage ist die politische Wille vorhanden, um das durchzuziehen?
Die Bundesregierung hat ja kürzlich ihre Sicherheitsstrategie vorgestellt, veröffentlicht, vor dem Hintergrund dieser ganzen Ereignisse und vor dem Hintergrund eines Krieges in Europa seit anderthalb Jahren. Sie haben sich damit beschäftigt, Jackson Janes. Werden darin Ihrer Meinung nach ausreichend und die richtigen Konsequenzen aus der Situation gezogen?
Also ich lese diese National Security Strategy Papier als eine Art Absicht und Ziel und möglicherweise Hoffnungen, dass man eigentlich hier erreichen kann, was seit Jahren eigentlich erwartet wird in Europa, von Deutschland vorneweg. Und ich glaube, es wird so diskutiert, dass man hofft, dass das umgesetzt werden kann, was alles in diesem Papier steht. Ob das dann klappt, ist abhängig natürlich nicht nur von Deutschland, sondern von den restlichen Europäern. Aber auf einmal zu sagen, Europa hat eine Gelegenheit, die sollte es nutzen.
Manche sagen ja, im Grunde genommen ist es eigentlich eher eine Zustandsbeschreibung, die wir in dieser Strategie vorfinden. Ist das konkret genug oder wäre das quasi dann ein weiteres Kapitel, was dann geschrieben werden müsste?
Ja, das ist der erste Abschnitt von einem langen Roman, wenn man so will. Also da ist ja die Eröffnung von einem Gespräch, nicht nur, glaube ich, in der Berlin Beltway, sondern innerhalb der Republik, und zwar auch quer durch Europa. Es musste irgendwie hier gefunden werden, wie man einen politischen Wille nicht nur mit einer Aussage von einem Papier, sondern auch, wie man es umsetzt. Und darauf warten wir.
Berlin Beltway, das spielt jetzt an auf den Washington Beltway, also das, was man sozusagen die interne Diskussion in der Hauptstadt nennen könnte. Aber vielleicht noch kurz, wenn Sie darauf anspielen, es muss eine nationale Diskussion darüber geben. Wie nehmen Sie das im Augenblick wahr, die öffentliche Debatte in Deutschland bei diesem Thema?
Ich nehme es sehr wahr, in dem Sinne, dass ich sehe eine ganze Menge Auseinandersetzungen, sei es in eure ständigen Talkshows und sonst wo und kluge Papiere, die hergestellt werden. Aber ich glaube, wie gesagt, das Problem ist, kann man eigentlich in der gesamten Bevölkerung die langfristige Unterstützung gewährleisten mit einer überzeugenden Arbeit, worum es geht. Übrigens, das gilt ja auch für Amerika genauso.
Die Einschätzung von dem Politikwissenschaftler Jackson Janes heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk zur Diskussion in den USA und in Deutschland angesichts der Strategien mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen und noch einen schönen Tag.